Corona, das war es heute mit diesem Begriff, wenn er ab sofort fällt, werden wir 1 Euro, und ich bin eigentlich das arme Schwein, in unser Phrasenschwein was reinwerfen. Und damit ist das Thema auch durch, denn was es heute wirklich geht, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Es ist vielerorts wird es wieder genannt, ist am Aufkeimen, und wir wollen heute uns darauf beziehen und gehen dabei ein bisschen mehr auf das Buch ein von Rüdger Bregmann, Utopien für Realisten, sehr empfehlenswert. Und dann haben wir natürlich noch andere Literatur herangezogen. Vorweg, was ist das bedingungslose Grundeinkommen, auf einen Satz zusammengefasst? Ich habe mir aufgeschrieben, sozialer, flächendeckender, definitiver, monatlicher Geldsegen für mündige Bürger.
Geldsegen ist eigentlich fast schon wieder sehr...
polemisch?
Polemisch,
ja. Polemisch, okay, das ist interessant. Ja, es soll nicht polemisch sein, es ist eine ernsthafte Debatte. Vor allem muss man auch immer sich darauf beziehen, auf die Vergangenheit, was wurde schon in der Richtung geforscht oder versucht und wie sind die Aussichten für ein Grundeinkommen. Zum Beispiel gab es ja 2016 schon in der Schweiz eine Abstimmung, direkte Demokratie. Über 23% haben dafür gestimmt. Quasi eine monatliche Vergütung von 2500 Franken. Viele sehen es als Durchbruch, ne? Also als dass es relativ viele gewesen sind. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch mehr als die Hälfte vertrauen darauf, dass nochmal eine Abstimmung folgen wird und dass die besser ausfallen wird. Und es gibt auch schon mehrere Unternehmer wie Götz Werner von der Drogeriemarktkette DM, Bernd Leukert, bei SAP, AG Vorstand, die sich dafür ausrufen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, genauso wie Politiker wie Yannis Varoufakis, Finanzminister, ehemaliger. Das
Mark
wusste ich gar nicht. Das ist sehr interessant. Also es gibt viele Vertreter, und es gibt auch eine schöne Seite, wirtschaft-für-grundeinkommen.com. Das werden wir auch noch anhängen an Podcast, zwecks Literatur und Referenzen. Es ist interessanter, wie viele Leute sich dafür schon offiziell bekennen. Und das sind eben Leute, das sind CEOs aus der Politik etc. Bevor wir jetzt voll in die Tiefe einsteigen und das diskutieren, weil wir sind heute zu dritt, ja, wollen wir uns natürlich auch vorstellen, das ist quasi der erste Podcast. Ich fange einfach mal an. Das ist der, wir haben alle unsere speziellen Namen, ich bin der Schlaureden. Ich weiß nicht, ob ich mich anfreunden kann mit diesem Namen, mit diesem Titel. Also das kann sich nicht auf meine Schulzeit beziehen. Jedenfalls habe ich im Hintergrund, dass ich Geowissenschaften studiert habe, mal Master da gemacht habe, und jetzt arbeite ich in einer kleinen IT-Beratungsfirma. Wie das jetzt mit meinem Leben zusammenhängt, das wird sich noch herausstellen. Und mit meiner Überzeugung gebe ich mal weiter an meinen Nachbar hier.
Ja, also Schlaurien kann ich nur bestätigen. Er ist ein absoluter Schlaumeier, und ohne ihn hätten wir diesen Podcast wahrscheinlich auch nie gemacht. Die Idee kam auch ein bisschen auch von der Seite. Ich wollte es dann letztes Jahr durchziehen, und jetzt haben wir uns zu dritt getroffen und haben gesagt, wir drehen das Ding. Ja, auch unter dem Aspekt, dass wir einfach merken, es gibt ein gewisses Vakuum an Interesse bei jungen Leuten für Politik. Möchten wir da einfach dafür sorgen, dass da einfach ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Das ist so das Motiv hinter dem Ganzen. Ja, zu meiner Person, ich bin der Motoritz. Und ich habe studiert und bin jetzt aktuell im Job und bin auch recht zufrieden eigentlich mit allem soweit. Irgendwie möchte ich auch ein bisschen mehr machen. Das heißt, nicht nur arbeiten und hier ein bisschen Fußball und ein bisschen Freizeit, sondern nebenbei halt auch politisch ein bisschen was bewegen, und deswegen...
Ja, wir waren ja nicht umsonst bei diesem einen Workshop, das können wir vielleicht noch erwähnen, von der DiEM 25-Bewegung, die wir auch unterstützen, kann man sich immer informieren. Ja. Da ging es ja eigentlich darum, dass man einfach, wie man aktiv wird, dass man, wenn man eine Problemanalyse macht, dass man halt auch so eine Strategie entwickelt, eine Analyse, Strategie, Aktionen startet und die Ressourcen effizient nutzt, weil es gibt vieles zu tun, es gibt viel Ungerechtigkeit da draußen, gegen die man vorgehen muss.
Absolut.
Ja.
Bist du auch so, oder?
Absolut, und damit steige ich voll ein in das Ganze.
Als Medde.
Ja, servus, ich bin Medde. Ich bin im Baugewerbe und dort im Elektrobereich, und ich habe einfach Lust, ein paar nachhaltige Projekte und auch Aufklärungsprojekte voranzutreiben, und deswegen bin ich bei dem Podcast dabei und ja, läuft gut soweit.
Ja, dann steigen wir gleich ein. Also heute haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das so einen dialektischen Diskurs machen, dass quasi der arme Medde in so eine Art Gegenpolrolle eingestiegen ist und Moritz und ich eher die Pro-Seite für das bedingungslose Grundeinkommen einnehmen und wollen herausfinden, wie sieht's aus? Gibt es berechtigte Zweifel oder ist es eher nur noch eine Frage der Zeit, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, dann fangen wir doch am besten gleich mal mit der Gegenseite an, denn wir sind ja eh schon in der Überzahl für Pro. Das heißt, wir wollen erstmal überzeugt werden von der Gegenseite oder Fragen bekommen, die kritisch sind.
Ja, genau. Und zwar eine der gängigsten Kontra-Aussagen im Volksmund sind zum Beispiel: Die Armen können mit Geld nicht umgehen und sie würden es, also wenn sie mehr Geld zur Verfügung hätten, für ihre Süchte und für unnütze Investitionen oder sogar Zocken ausgeben, Alkohol etc.
Also ich kann dazu sagen, ich habe ja dieses Buch gelesen hier, Gerd Breckmann, es beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Grundeinkommen. Sind wir bereit für dieses Thema? Sind wir in diesem Stadium der Zivilisation angelangt, wo es an der Zeit wäre, unser ökonomisches System so umzustellen, um wirklich jedem die Freiheit zu geben, ein Grundeinkommen zu beziehen, unabhängig von Lohn, Rasse, Herkunft, wie auch immer. Ja, dieses ganze Buch ist eben unterfüttert mit Statistiken, die eigentlich auch belegen, dass gerade diese Kontraargumente, wie dieses auch hier, ziemlich Humbug sind. Ja, es gab ein Experiment, es hat 13 Obdachlose im Großraum London, haben daran teilgenommen und man hat dann festgestellt, dass sie innerhalb von anderthalb Jahren, also 7 von diesen Obdachlosen haben es geschafft, durch dieses Grundeinkommen, was ihnen gegeben wurde, die haben, glaube ich, 3000 Pfund pro Monat bekommen, schon eine beträchtliche Summe auch, und 7 haben es geschafft, nicht mehr obdachlos zu sein, 2 oder 3 waren auf dem Weg, eine eigene Wohnung zu beziehen, das heißt, der Großteil hat auch wirklich was draus gemacht und ist auch gesünder geworden, also hat das Geld nicht für unnützes Zeug wie für Drogen, Alkohol oder sonstiges ausgegeben. Es gibt auch eine andere Studie, glaube ich, aus Liberia war die. Es gibt ja viele so Geldtransferprogramme in Afrika, wo eben solche Studien eben gemacht wurden. Also Experimente, richtige Projekte, wo armen Leuten Geld gegeben wurde und man einfach auch festgestellt hat, was machen die Leute. Also man hat dann wirklich auch Daten gehabt, Statistiken gehabt, was die Leute mit diesem Geld machen, wie die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit durch diesen Geldregen, der dann plötzlich da war. Und die meisten, wirklich 80%, haben es geschafft, aus ihrer Misere rauszukommen, haben es teilweise sogar geschafft, ihre eigenen kleinen Business-Projekte aufzuziehen, sind dadurch gesünder geworden und alle hatten, also fast alle ausschließlich hatten einen Job. Das sind eben alles Statistiken und Studien, meiner Meinung nach, die eben da auch wirklich das Gegenteil belegen.
Ich würde an dieser Stelle auch noch so zwei Sachen sagen. Einerseits hat selbst Warren Buffett, und wir kennen ihn ja jetzt nicht als einen armen Menschen, hat gesagt, der Konflikt unserer Zeit ist der Klassenkampf, reich gegen arm. Mhm. Und er ist davon überzeugt, dass seine Klasse, also die Reichen, diesen Kampf oder diesen Krieg, im Grunde hat er gesagt, gewinnen. Das ist eine Vortragsreihe von Georg Schramm, kann ich übrigens auch an dieser Stelle sehr empfehlen. Die zweite Sache ist, diese Behauptung, dass arme Leute mit Geld nicht umgehen können, zeugt entweder davon, dass man grundsätzlich im Bildungssystem versagt hat, dass man die Leute nicht genau brieft oder einweist von Kind auf. Vielleicht haben die aber auch nicht die Chance für eine Bildung. Da kann man ja schon mal ansetzen, also dass die quasi nicht in einem prekären Umfeld aufwachsen. Mhm. Das kann durchaus sein, aber auch zu sagen, also so eine Arroganz aufzubringen, die müssen unter dem Existenzminimum leben, weil die nicht mit Geld umgehen können. Mhm. Also man nimmt ihnen die Möglichkeit, am Leben teilzuhaben oder an der Demokratie und allem, am Pluralismus, mit solchen Annahmen. Und ich finde das eigentlich ziemlich grob fahrlässig, solche Aussagen. Ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber ich finde das richtig, richtig gemein. Mhm. Und da würde ich mal auch an die Leute da draußen appellieren. Also wer sowas sagt, der gehört für mich auch mal War schön hinterfragt. Ich weiß jetzt mal nicht.
Ja, weil Ursache und Wirkung in dem Fall ja auch verwechselt werden. Ne? Also oftmals sind ja die Menschen, die arm sind, auch deswegen in so einer Situation, weil sie vielleicht keine andere Wahl haben, weil sie da hineingeboren sind und aufgrund dessen auch dümmere Entscheidungen treffen, weil sie eben in Armut sind. Das heißt, also das sagt, ist ja auch eine der Hauptthesen von Ludger Wittmann, dass die armen Menschen nicht arm sind, weil sie irgendwie aus irgendeinem Grund arm sind, sondern einfach, weil sie kein Geld haben. Richtig. Also ganz einfach.
Ja.
Das heißt, man müsste diesen Leuten nur Geld geben und sie wären nicht mehr arm. Das heißt, sie hätten dann auch nicht mehr diese Begleiterscheinungen, die armen Menschen heutzutage natürlich auch angedichtet werden.
Ja.
Wie, dass sie halt vielleicht mehr zum Drogenmissbrauch neigen, dass sie insgesamt gewaltbereiter, sich schlecht ernähren und all diese Dinge. Ja. Das heißt, man könnte dadurch sehr viel bekämpfen und ja.
Gibt es dazu eine Studie, dass die quasi dann weniger konsumieren würden oder gleich viel oder dass das keine Veränderung hatte? Da hattest du damals was erwähnt, dass sie weniger Drogen nehmen.
Diese Studie, dieses Experiment in Liberia, da waren halt auch Alkoholiker und Leute, die halt auch viel Tabak geraucht haben dabei.
Mhm.
Und die haben, also hat man dann auch eine Retrospektive, hat man dann eben nochmal festgestellt, dass sie ihr Geld eben nicht dann verjubelt haben, was sie bekommen haben für Alkohol und Tabak, sondern dass sie es halt sinnvoll eingesetzt haben, dass sie sich erstmal was Gescheites zu essen gekauft haben, ein paar gescheite Klamotten gekauft und so weiter und so fort.
Es ist nicht lustig, vor allem, ich meine, viele Leute, die kaum Geld haben, die sogar betteln müssen, die haben ja meistens nicht viel Möglichkeiten zu konsumieren. Ich wollte nämlich noch sagen, dass grundsätzlich das missverstanden wird, was Arbeitslosigkeit bedeutet oder beziehungsweise in Armut zu leben, weil die Statistik ja so fingiert wird, dass ja Zeitarbeit oder Leute, die gerade, die über einem Alter sind, über 58, das ist zum Beispiel in Deutschland so, oder gerade in irgendwelchen Maßnahmen sind und so, die nicht in diesem arbeitslosen Raster auftauchen. Auch in den USA ist es so. Da werden einfach andere Maßstäbe gesetzt, ja, dass man statt, also eigentlich 11%, was es sein müsste, 11% Arbeitslosigkeit irgendwie was mit 3,8% hat. Also das ist jetzt aus einer Studie bzw. ein Buch von Noam Chomsky, also einem sehr renommierten linken Intellektuellen in Amerika, aus dem Buch Kampf oder Untergang. Da wird es dann eben auch benannt.
Mhm.
Ne? Also es betrifft mehr Leute, als man denkt. Ja? Wie oft sehen die Leute das einfach nicht, weil sie sich nicht damit beschäftigen, weil sie es nicht sehen, weil sie es nicht sehen wollen. Es gibt immer Schmarotzer, will ich nicht benennen, aber sie sollten es nicht der breiten Masse verwehren, nur weil es wenige Ausnahmen gibt.
Mhm.
Das ist nämlich das eigentlich das Entscheidende. Wir versperren vielen Leuten die Möglichkeit, am Leben sinnvoll teilzuhaben.
Dann komme ich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, arbeiten die Leute dann überhaupt noch, wenn sie alle bedingungsloses Grundeinkommen beziehen?
Das sind die häufigsten Fragen. Und wir sind natürlich bestens darauf vorbereitet. Ich würde jetzt persönlich mit diesen zwei Zitaten, die ich mir vorbereitet habe, anfangen. Zum einen Oscar Wilde, eine zynische Zunge hat. Arbeit ist die Zuflucht der Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. So ein bisschen vorwurfsvoll. Von der anderen Seite beleuchtet, Arthur C. Clarke hat hingegen gesagt, das Ziel für die Zukunft ist die Vollarbeitslosigkeit, damit wir spielen können. Ne? Mhm. Was ist jetzt damit gemeint? Ne? Vielleicht willst du gleich mal anfangen?
Ja, also Arbeit ist die Zuflucht der Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. Will ich jetzt einfach schon mal sagen, das ist schon sehr provokativ. Es ist sehr provokativ, aber dafür ist ja Oscar Wilde auch bekannt.
Ja gut, das stimmt.
Aber ja, also in dem Sinne würde ich halt sagen, also ich würde es aus meiner Perspektive so deuten, dass er schon auch zu einem gewissen Teil recht hat. Dass viele Menschen ja auch in die Arbeit flüchten, weil ihnen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in ihrem Leben das gespiegelt wurde von den Eltern, von der Gesellschaft, dass die Arbeit ganz großer Teil des Lebens ist und dass man
im Zentrum quasi steht,
dass, dass sie im Zentrum steht und ja, letztendlich.
Das wird einem so vorgestellt,
genau, quasi. Genau.
Das ist von Kind auf
muss
man sich das, da gibt es ja noch andere Zitate, so sich das Leben verdienen, indem man arbeitet. Ja,
genau. Und ein anderes gutes Beispiel ist natürlich auch, dass viele Menschen, die dann teilweise vielleicht Probleme im Privatleben haben, das dann immer wieder wettmachen, indem sie einfach Vollgas im Job geben. Mhm. Das immer auch immer wieder so als Zuflucht, Arbeit als Zuflucht in dem Sinne.
Workaholics meinst du?
Genau.
Aber nicht alle. Aber
also sagen wir mal grundsätzlich.
Aber manche, ja.
Ja, aber für viele ist es ja auch wirklich so der zentrale, Anker in ihrem Leben, der ihnen dann auch wieder Halt gibt. Also nicht für alle logischerweise, sollte es auch meiner Meinung nach nicht sein, aber ja, das ist für viele, glaube ich, schon der Fall, dass die Arbeit einfach so die zentrale Rolle im Leben spielt.
Bearbeiten, manche Leute verarbeiten Probleme dadurch, dass sie einfach noch mehr arbeiten.
Aber gut, das Thema ist ja eigentlich, hören die Leute noch arbeiten? Ich meine, das ist ja auch das zweite Zitat, geht ja darauf ein, dass eine Vollarbeitslosigkeit angestrebt wird. Und es wurde ja auch schon von Keynes zum Beispiel und Bertrand Russell und anderen Vordenkern, Philosophen in Anfang des 20. Jahrhunderts schon so betrachtet, dass man eigentlich, ich weiß nicht, ob genau das Jahr, das steht glaube ich auch im Buch drin, irgendwie 2030 oder so, dass wir da, oder 2050 irgendwie eine Vollarbeitslosigkeit sogar haben könnten. Ne? Das haben sie einfach mal extrapoliert. Warum ist das so? Naja, einfach aus dem Grunde, wie sich Wissenschaft, Technologie, Industrie entwickelt hat. Ich meine, wir haben allein die industrielle Revolution war nach Harari eine agrarwirtschaftliche, eine zweite agrarwirtschaftliche Revolution, weil alles noch mehr maschinisiert, automatisiert wurde. Das heißt, viel mehr Nahrung ist, viel mehr Menschen steht zur Verfügung. Im Grunde haben wir genug Ernährung, genug Essen, kommen wir noch zum anderen folgenden Podcast, aber die Umverteilung ist halt das Problem. Und es stehen immer wieder neue Branchen, es fallen wieder andere Branchen weg, da werden Leute entlassen und wissen nicht wohin, und es werden auch immer mehr Bereiche reduziert, also es werden immer mehr weniger Menschen gebraucht in diesen Bereichen, in diesen Branchen, durch Maschinen, durch Robotik, durch KI ersetzt werden. Und es ist, die Leute haben immer das Gefühl, ah verdammt, mein Job ist gefährdet, ich kann wegrationalisiert werden, ich werde gar nicht gebraucht. Bedeutungslosigkeit, das ist ja ein fürchterliches Gefühl. Deswegen sucht man die Arbeit, ich will gebraucht werden. Aber das soll eben nicht so sein, weil das ist ein natürlicher Prozess, dass wir so eine Errungenschaft schaffen, zusammen, in Gemeinschaft, als Mensch, dass wir durch die Automatisierung einfach vieles nicht mehr selber angehen müssen. Einfach diese physischen Kräfte einfach nicht mehr brauchen, und dann kannst du heutzutage auf der Landwirtschaft alles machen, mit alles fernsteuern. Du kannst da den Tracker oder den Traktor, kannst du alles fernsteuern. Der macht das alles von alleine, da wird so vieles automatisiert. Und das soll eigentlich einen Segen bringen und keine Angst schüren. Ja, und es ist ja auch dieser Punkt, dass weniger Arbeit ist eigentlich ein Segen. Und das sollte auch für alle gelten. Und durch dieses Grundeinkommen haben wir dann, um den Bezug noch zu schaffen, haben wir dann die Möglichkeit, dass Arbeitspositionen mehrfach gedeckt werden können. Das heißt, die eine Person arbeitet weniger, nicht mehr 40 Stunden oder noch mehr, sondern arbeitet weniger, und dann kann diese Position von drei Personen gedeckt werden, wenn es überhaupt noch notwendig ist. Und da spielt ja wieder rein, deswegen ist ja ein Grundeinkommen wichtig. Weil irgendwann haben wir dann einfach keine Arbeit mehr. Es gibt heutzutage Bullshit-Jobs. Das ist so ein Terminus, der wird ja verwendet. Bullshit-Jobs. Wozu hast du dann irgendwelche Jobs, wo die einfach nur irgendwas klicken, oder wo, dieses Zitat nochmal zu bringen von Richard Bachman Zafala, Leute, die andere Leute einfach nur überprüfen.
Also, beim McDonald's.
Ja, also das ist so eine Sache, einfach nur Job um des Jobs willen, ist, glaube ich, nicht die Existenz oder die Sinn, den wir da anstreben. Das ist auch eine sehr philosophische Frage.
Ja, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass man jetzt auch vielleicht feststellt, wir sind jetzt gerade, wir sind voll im Kapitalismus angekommen, spätestens seit der Industrialisierung, nachdem auch der Kommunismus erfolgreich umgestürzt wurde, ist der Kapitalismus sich voll durchgesetzt. Mhm. Geht jetzt vielleicht auch ein bisschen darum, dass man ein bisschen umdenkt, dass man sieht, wo kann man den Kapitalismus als Basis dafür nehmen und in vielleicht ein besseres System zu bewegen, aber halt schon auch sehen, in welche Richtung, welche Stellschrauben sollten wir ändern, damit wir einfach ein bisschen mehr Gerechtigkeit für alle haben.
Da komme ich auch zu der nächsten Frage in der Hinsicht. Wollt ihr dann quasi, also nach eurer Meinung, den Kapitalismus größtenteils oder komplett abschaffen, und würdet ihr dann eher in Richtung Kommunismus gehen?
Kommunismus. Das sind natürlich zwei große Begriffe.
Oh ja.
Also ich sehe das Ganze ein bisschen anders und berufe mich da auch gerne wieder auf die Fachliteratur. von Rutger Brinkmann.
Sehr sinnvoll.
Das Ganze auch ganz gut erklärt. Er sagt halt, wir sind in einem Zwischenstadium. Ja? Also Kapitalismus hat sich bewährt in dem Sinne, dass er einfach mehr Wohlstand, mehr Reichtum für jeden, also zumindest in der Theorie, geschaffen hat. Hat auch dafür gesorgt, dass wir weniger Kriminalität haben, Gesundheit ist besser geworden. Die Menschen leben weniger in Armut, aber es ist immer noch Armut da. Und jetzt ist es die Frage, wie öffnen wir jetzt das Tor für die anderen, die Menschen, die benachteiligt sind? In unserem eigenen Staat hier in Deutschland gibt es immer noch extreme Unterschiede, aber halt auch überall auf der Welt. Dass eben die Armut, also gerade nach Afrika, vielleicht auch Indien oder Teile Südamerikas schaut, wo die Armut immer noch extrem die Menschen
ausgedehnt ist. Selbst in Deutschland über 1 Million Kinderarmut, habe ich gelesen, also bei 1,7 oder so. Also das ist verheerend meiner Meinung nach.
Absolut. Und da finde ich, sollte man weniger als den Leuten die Schuld geben, dass es irgendwie dumme Leute gibt oder Leute, die es verdient haben zu scheitern oder so, sondern das System muss umgestellt werden. Das heißt nicht, für mich nicht, dass wir jetzt den Kapitalismus in den Kommunismus umwandeln sollen, da jeder das Gleiche.
Wie China zum Beispiel. China hat ja auch eine Mischung. China hat ja auch eine Mischung, die ja anscheinend sehr gut funktioniert. Kapitalismus, Kommunismus, aber Diktatur macht es halt.
Muss man mal gucken, ob das so gut funktioniert mit dem Totalitarismus.
Ja, das ist natürlich
das ist schwierig,
für die Menschen, das Stelle, für das System funktioniert
es. Es ist schwierig, das immer aus der Ferne zu betrachten. Also Distanz ist manchmal schwierig.
Die Leute
zu sehen.
Sind nicht so. Ja,
man konsumiert Medien und muss ihnen halt trauen. Und ich glaube schon, dass es einfach ein ganz anderes Level ist.
Es funktioniert, aber die Leute leiden trotzdem.
Ja, aber wir sind jetzt erstmal nur auf unseren Staat, sagen wir mal Nation oder auf Europa bezogen. Ja? Oder von mir aus westliche Welt, aber wir sind eigentlich jetzt mal hier bei uns.
Und wenn du lang genug in den Westen gehst, bist du wieder bei China.
Ja. Also ich wollte nur da anknüpfen, weil dieses Grundeinkommen versus Kapitalismus ist eigentlich gar nicht so richtig, weil eigentlich ist dieses Grundeinkommen von Idee her ein Teil des Kapitalismus. Zumindest so sieht es der Yuval Noah Harari. Ja? Also Yuval Noah Harari, das Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, steht es. Da gibt es die Unterscheidung einmal quasi Kommunismus und Kapitalismus, weil du jetzt das Radikale angesprochen hast oder das Polarisierende. Und dann hast du einmal die kapitalistische Variante, wäre quasi, du schöpfst oder du gibst eine staatliche Direktinvestition, also mittels Grundeinkommen, monatlich Geld zum Konsumieren und so weiter. Individuelle Grundbedürfnisse werden gedeckt. Ne? Jeder kann sich das dann aussuchen. Oder die kommunistische Variante, die wäre eher freie Dienstleistungen. Quasi freie Dienstleistungen im Sinne von Bildung, Mobilität, soziale Einrichtungen, Sport, sowas. Das wäre die andere Variante. Was meiner Ansicht auch interessant ist. Also wir sagen ja hier auch nicht, dass Grundeinkommen die einzige Lösung ist, sondern es ist ein Modell. Ja. Aber grundsätzlich die Frage sich zu stellen, muss was geändert werden? Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich sehr einig.
Ja. Ja, absolut.
Genau.
Ja, und also auch was die Durchführbarkeit anbelangt und ob das, also inwieweit das negative Konsequenzen hat, kann man im Grunde eigentlich auch anhand der Studien, die bislang gemacht wurden, anhand der Pilotprojekte, die gemacht wurden, kann man eigentlich alle positiv beantworten. Einziges Problem ist halt immer nur, es ist in der Politik extrem schwer durchführbar.
Ja.
Hat sich eben so gezeigt, ist auch in der Vergangenheit, dass es halt politisch extrem schwierig ist, das Thema durchzusetzen, weil es eben auch die Massen spaltet. Es spaltet die verschiedenen Menschen, die in der Politik sitzen, im Parlament auch, da auch unterschiedlicher Meinung sind. Es ist meistens so, es ist ziemlich 50-50, glaube ich, wenn du rausgehen würdest und die Leute fragen würdest, wäre eigentlich mal ganz interessant zu sehen. Jeder Zweite würde sagen, ja, finde ich gut. Die andere Hälfte wahrscheinlich eher so, nee, ist wahrscheinlich nicht so durchführbar, nicht möglich, wie auch immer. Da müsste man halt auch mal hinterfragen, womit das zusammenhängt. Aber ich finde, allein sich darüber Gedanken zu machen, das zu hinterfragen, ob man das System auch mal umstellen sollte, was es für Benefits hätte in der Zukunft, ist allein, ist glaube ich, auch schon mal ganz gut.
Ja. Also ich wollte noch kurz was sagen. Du hast davor davon gesprochen, also der Wohlstand ist ja angestiegen und so weiter. Ich meine, durch den Kapitalismus, Produktivität und so weiter, Wissenschaft ist so eine Art Pakt eingegangen mit dem Kapitalismus, es wurde vorangetrieben, hat viele Errungenschaften vorgebracht. Aber tatsächlich zum Beispiel in einem Buch von Noam Chomsky steht, dass die USA heute eigentlich weniger Wohlstand hat, aber mehr Profit in den US-Unternehmen steckt. Mhm. Ja? Also das zeigt auch wieder, dass da einfach die Schere, auch wie es in Deutschland immer gesagt, dass die einfach auseinandergeht und das ist einfach, der Gerechtigkeitsanspruch ist nicht mehr da. Dieses Paritätsprinzip wird nicht mehr gelebt, soziale Parität und so.
Die große Frage ist, warum, ne? Wahrscheinlich,
warum?
Weil die Unternehmen einfach ein größeres Gewicht haben heutzutage. Wer sind diese Unternehmen eigentlich? Da sitzen ein paar Leute hinter, also ein paar Köpfe dahinter. Hat man auch gesehen in der Finanzkrise, wem hat man geholfen? Den Banken. Ja, und hat das Geld der Steuerzahler
um das System zu erhalten.
Vielleicht sollte man mal eher auf die Seite, also ein bisschen auf der anderen Seite mal schauen, dass man das System wieder ins Gleichgewicht bringt, nämlich indem man jedem Einzelnen einen kleinen Beitrag gibt und dafür sorgt, dass somit einfach wieder ein bisschen mehr
Kaufkraft
auch.
Dass du quasi den kleinen, also jeden oder allen etwas Geld gibst und dass die quasi gleich mal die lebensnotwendigsten Sachen zuerst kaufen und dadurch, allein dadurch schon die Wirtschaft deutlich angekurbelt wird.
Klar. Also unabhängig davon, was es vielleicht sogar für mittelfristige positive Folgen hätte.
Ja, genau.
Dass die Leute nämlich auch vielleicht sich gesünder ernähren würden und dadurch die Bildung auch höher wäre. Die Leute hätten vielleicht auch mehr Ansporn, sich weiterzubilden, was aus sich zu machen und so weiter.
Und jetzt, um den Punkt abzurunden, dass du sagst, warum handelt niemand? Ja? Oder warum handelt zu wenig oder nicht die entscheidenden Leute in den Positionen? Ja. Das ist ein interessantes Zitat von Sigmund Freud, das soll man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Den Wahn erkennt natürlich niemand, der ihn selbst noch teilt. So ein bisschen übertragen, metaphorisch. Vielleicht stecken viele Leute zu tief drin, um nochmal eine andere einen Perspektivenwechsel zu machen.
Ja, ja. In diesem Wahn.
Um das mal festzustellen.
Obwohl jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht eine ganz gute Möglichkeit wäre, ein ganz guter Zeitpunkt, um die Leute aus ihrem Wahn, aus ihrem Hamsterrad, geht es auch gar nicht. Zu Corona-Zeiten.
Schon wieder, Kleingeld, ja,
Euro, Kleingeld ist sehr. Also,
Ansteckung
wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, weil die Leute jetzt raus sind aus ihrem Hamsterrad, raus aus ihrem Wahn, aus diesem Stress, aus dieser Schnelllebigkeit, in der sie nur von Termin zu Termin zu Termin hetzen und gar nicht diese Fragen, die essentiellen Fragen stellen zu können.
Könnte
die Welt
besser
sein. Jetzt haben die Leute wieder mehr Zeit, um sich selbst, um ihre Nächsten, und vielleicht auch, um eine bessere Welt zu kümmern.
Okay. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Und zwar, wie soll das Ganze eigentlich finanziert werden? Und vor allem, wie viel Euro pro Monat würde denn jeder Bürger beziehen? So von der Rechnung her.
Ich glaube, da hast du dich ganz gut mit auseinandergesetzt, oder?
Also ich habe letztens erst was gesehen, das war irgendwie, ich glaube, NTV oder so, war irgendwie Kritik von einem Armutsforscher, ne, Christoph Butterwege. Der meinte, das ist das Gießkannenprinzip, dass das nicht funktioniert. Es klappt seiner Meinung nicht, weil irgendwie nach dem ersten Jahr schon irgendwie 500 Milliarden anfallen würden. Ja, in seinem Modell. Ich weiß nicht genau, was er für ein Modell vorstellt, da müsste ich sein Buch mal lesen. Aber ich habe andere Werke gelesen, und der Moritz ebenso, und Toritz, die eigentlich zeigen, welche Ansätze man machen kann, wie es sich bezahlen lässt, aber auch ohne, dass man wirklich viel ändern muss. Es gibt verschiedene Modelle, also ob man es jetzt wirklich auf 1000 Euro festlegt oder 1200, 1600. In der Schweiz waren 2500 Franken vielleicht auch wegen der Lebensunterhaltskosten gerechtfertigt, aber doch auch schon ein hoher Wert meiner Meinung nach, vor allem wenn es jetzt irgendwie zum Übertragen auf den Euro nicht so einen großen Unterschied mehr macht. Da gibt es verschiedene Modelle, da können wir mal drauf einsteigen, also wie sich das bezahlen lässt.
Ja, also meiner Meinung nach ist heutzutage alles bezahlbar, solange es politisch einigermaßen durchgeht. Das hat man auch gesehen, da wird jede Bank gerettet, werden noch so viele Milliarden aufgenommen.
Ja, aber das ist ja auch ein Punkt, das ist ja ein Spiel auf Zeit.
Aber das wäre zum Beispiel was du locker wieder reinholen könntest. Ne? Weil
ja, aber mittelfristigen
Konsequenzen.
Genau, wie holst du es rein?
Das ist schon also ein Punkt mal hier. Ich mache nur einen Punkt hier, das ist einfach ein Beispiel hier. Zum Beispiel bei Noam Chomsky, aber auch bei Rutger Bregman, in beiden Büchern wird geschrieben, dass der Spitzensteuersatz in den USA in den 50ern bei 90% lag. Circa 90%.
Okay.
Und jetzt in den 2000ern liegt er bei 45%. Ja, wird halbiert. da stellt man sich auch immer die Frage, Trump wünscht sich ja das, die USA der 50er, aber ändert nichts am Spitzensteuersatz, sondern günstigt eher noch die Reichen. Also schon allein da siehst du so eine gewisse Dissonanz. Also eine Doppelmoral, man kann das stemmen. Es gibt verschiedene Modelle. Wir gehen Stück für Stück darauf ein. Nochmal bei USA zu bleiben, auch interessant. Wir wissen alle, was die für Militärausgaben haben, oder?
Naja.
Also sie sind, ich habe hier eine Statistik, auch aus dem Buch von Noam Chomsky, mehr als alle 7 in der Statistik folgenden Länder zusammen haben nicht so viele Militärausgaben wie die USA. Also alle 7 Länder, die danach kommen, auf aller Stelle ist China. Und der Trump hat nochmal einen Anstieg von 80% des gesamten Militärbudgets von Russland erhöht.
Also 80%?
80%
von Russland. Gegen Gegenkrieg erstmal.
Wie viel sind es denn?
Das waren, glaube ich, 600 Milliarden oder sowas.
600 Milliarden?
Also richtig krass.
Okay.
Wenn man sich überlegt, hier 500 Milliarden wäre in Deutschland zum Beispiel pro Jahr das Grundeinkommen. Also es ist extrem. Genau, jetzt gehen wir mal weiter darauf ein, auf deine Frage. Mede, wie soll das bezahlt werden? Come pagare, ne? Dann sage ich mal einfach mal, wie sieht es denn mit Steuern aus? Wo haben wir denn unsere Steuern? Wo können wir denn noch was besteuern? Wo können wir uns optimieren? Ich habe da mal ein paar aufgelistet. Wir haben einmal die Plattformbesteuerung. Da geht es eigentlich darum, so Plattformen wie Amazon, die den Einzelhandel zerschlagen, das ist offensichtlich, und damit auch mehr Arbeitslose von denen zufolge haben, müssten strenger besteuert werden.
Mhm.
Weil die können ja ganz leicht Steuerflucht betreiben, indem sie eigentlich nur in den USA besteuert werden und dann irgendwo gezielt irgendwelche, wie so Offshore.
Kaimaninseln oder in Irland teilweise.
Oder Irland irgendwie sich aussuchen. Also die werden nicht, das wird nicht reguliert. Das wird nicht zentral von einer Weltgemeinschaft reguliert, sondern irgendwie können sie sich da rauswenden. Es wird natürlich, also die EU versucht da mehr durchzugreifen, was auch wichtig ist. Und es müsste aber eigentlich eine Weltgemeinschaft machen. Also es sollte nicht irgendwie Russland, USA gegen Europa und so weiter. Das müssten eigentlich alle zusammenstemmen. Ne? Das ist auch, da kommen wir später noch zum moralischen Problem. Dann gibt es die Digitalsteuer, das spielt so ein bisschen auch drauf hin. Da gehört Amazon dazu, aber auch natürlich Google, Facebook, die digitale Wirtschaft an sich. Ne? Dass man die einfach besteuert, weil die im Grunde nur Steuern zahlt und da auch nur nicht so, auch nicht so viel, weil die sich auch drum winden können, in den Beheimaten. Nationen, also USA ist in diesem Fall, aber in dort überall weltweit, wo es verbreitet ist, im Grunde gar keine Steuern. Also wirklich fast nichts. Und wird ja dort am meisten konsumiert dann auch. Da habe ich dann was Interessantes zu gelesen, dass, also ein Gegenargument gegen diese Digitalsteuer, dass dann die Argumentation kommt, ja, Deutschland produziert ja auch, im Grunde hat die Idee von den Autos im eigenen Land und exportiert die und lässt sie in anderen Ländern bauen, aber bezieht auch da noch den meisten Steueranteil. Ne? Das ist dann das Schwierige, das muss gelöst werden, aber ich sehe da schon berechtigte Zweifel, dass es keine Digitalsteuer, also es muss eine Digitalsteuer geben, meiner Meinung nach. Weiterer Punkt, nächste Steuer, wäre zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Das ist irgendwie aktuell verfassungswidrig, wie es gerade der Stand ist aktuell verfassungswidrig und irgendwie verstoßt gegen das Paritätsprinzip, also Gleichheitssatz. Und das ist unter anderem deswegen, weil es vor allem Kapitalgesellschaften begünstigt, Betriebs-, Land- und forstwirtschaftliche Vermögen. Ja, die werden begünstigt. Kommen wir zum nächsten Punkt, Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer, jetzt vor allem in Deutschland, wird seit 1997 nicht mehr bezogen. Also sie ist noch aktiv, ja, gültig, ja, vom Gesetz, dem Vermögenssteuergesetz, aber wird nicht mehr bezogen. Warum, ist eine gute Frage. Ich habe nur darin gefunden, dass es halt hohe Verwaltungskosten bringt anscheinend. Also soll sehr bürokratisch sein, das sind wir aber gewohnt eigentlich in diesem Land. dass es zu viel Doppelbelastung gibt, weil es irgendwie ähnlich ist wie die Einkommenssteuer. Zu viele Schlupflöcher. Das sind so die Argumente dagegen, aber man muss auch dazu sagen, dass in anderen Ländern in Europa gibt es noch die Vermögenssteuer. Die wurde auch immer natürlich wieder angepasst. Zum Beispiel Frankreich ist ein Beispiel. Gibt es ja Immobiliensteuer und Besteuerung von Luxusgütern, wie Yachten und so weiter. Ist auch eine Methode. Ich meine, dort, wo das Geld ist,
ja. Das heißt, möchtest also quasi Robin Hood-mäßig den Reichen die Steuern übersteuern, das Geld holen und es dann bei den Armen wieder zu verteilen? eigentlich.
Kommen wir gleich weiter, weil jetzt, wir sind ja noch bei der Firmenmehrungssteuer, die aktuell
Grenze,
gar nicht,
genau,
die aktuell gar nicht bezogen wird. Ne? Und da kommen wir jetzt auf den wunderbaren Volker Pispers. Den haben wir mich alle zu dritt gesehen, oder? Na gut, du weißt jetzt nicht, der war Moritz.
Ich kenne ihn auch.
Ja, also genau.
Ich weiß auch, was er für eine Grundhaltung hat.
Genau, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die müssten sich unbedingt mal ein paar Videos von Volker Pispers angucken. Der das sehr schön auf den Punkt bringt. Ich kann es mal ganz kurz sagen, dass halt einfach, er macht diese Rechnung, dass das Barvermögen in den letzten 30, 35 Jahren in Deutschland irgendwie von 2 Billionen auf 5 Billionen angestiegen ist. Ja? Das gesamte Barvermögen in Deutschland. Und statistisch gesehen hat jeder Bundesbürger 60.000 Barvermögen, aber nur statistisch gesehen. Aber was er wirklich hat, 25.000 Schulden. Ja? Das sind die Staatsschulden quasi, die aufgerechnet werden auf die Bürger.
Das hat er wirklich. Der Bundesbürger hat die 60.000 Euro nicht wirklich,
genau.
Die sind nur Statistik. Aber was er wirklich hat, sind die Schulden. Die hat er
schlecht verteilt, ne? Muss man sagen. So, und dann rechnet er aus, und das kennen wir eigentlich schon aus neueren Hochrechnungen, dass die reichsten 10% über 66,6%, also über 2/3 dieses Barvermögens verfügen. Das sind dann umgerechnet natürlich 3,2 Billionen. Ne? Einfach Rechnung. So, was könnten wir machen? Jetzt mal ein bisschen weg von dem Grundeinkommen, sondern auch mal Richtung Staatsschulden, ja, dass man sich immer überlegt, wie kann überhaupt was bezahlt werden. Man könnte auf einen Schlag die ganzen Staatsschulden tilgen. Ja? Und zwar alleine, wenn die reichsten 10%, 50% diese 3,2 Billionen abgeben würden. Und das müssen sie nicht sofort, sondern in 5% Schritt, also 5% pro Jahr über die nächsten 10 Jahre verteilt. Und sie würden, und das Interessante ist, dass darauf bezieht er sich nämlich, dass diese 5% im Jahr ist das quasi, was sie die letzten 20 Jahre an Zinsen erhalten haben. Dann sind wir mit diesem Thema Zins. Schulden des einen, das Gewinn des anderen. Genau, und dann, wer ist dann davon betroffen, von dieser Steuer, kann man ja sagen? Konnte alle Menschen mit einem Brutto pro Kopf Vermögen oder Barvermögen ab 1 Million. Das ist eine Sache.
Ja gut, also sagst jetzt in dem Fall, die Reichen, die sowieso so viel Geld haben, sollen jetzt einfach mal einen Teil von dem, was sie
was sie
erwirtschaftet haben, vielleicht auch über die letzten 10, 20 genau. Jahre, was sie vielleicht auch an Zinsen generiert haben durch kluges Anlegen vom Geld. Ja. Einfach wieder zurückgeben an den
Staat. Moment mal, du musst dir das mal anschauen, Volker Pispers, weil letztendlich ist derjenige, der viel Geld hat, der kann es auch leicht anhäufen. Weil es geht ja für ihn arbeiten.
Natürlich.
Er muss ja im Grunde nicht arbeiten. Das ist
wie war das nochmal mit der Einkommensteuer von einem Normalverdiener und der Kapital, dem Kapitalzins oder Steuersatz?
Gute Frage. Einkommensteuer. Ja, da habe ich mir einen Beitrag angeguckt, das war bei der Satire-Sendung Extra 3. Da wird dann gezeigt, eine interessante Statistik, wie sich der Spitzensteuersatz, ne, von der Einkommensteuer sich gewandelt hat in Deutschland. Und zwar unter Helmut Kohl, das heißt ein bisschen zurück, ne, das kann man sich gar nicht vorstellen, solange wie Frau Merkel in der Regierung war. Unter Helmut Kohl war der Spitzensteuersatz 56%. 56%. Und jetzt ist er bei 42%. Also zwischen 42 und 45 muss man dazu sagen, war es irgendwie glaube 100.000 auf 45. Also, das ist ein riesiger Gap. Und warum man das gemacht hat, das muss man mir erklären. Auf jeden Fall ist es Fakt. Und des Weiteren kommt noch was zu diesem Beitragsermessungsgrenze. Das quasi Beitragsermessungsgrenze ist ab 8.200 Euro unverändert. Das heißt, jemand, der 82.000 oder 82 Millionen verdient, zahlt genauso viel ein. Die Arbeitslosenrentenversicherung.
Aber nur die Einkommensteuer, die steigt ja mit weiter an, so ungefähr. Also
die Einkommensteuer ist ja prozentualer Wert. Genau. Also bei der Einkommensteuer ist prozentualer Wert. Ich will einfach nur mal zeigen, dass man so mit kleineren Änderungen, du bist ja in einer Solidargemeinschaft, ne? Und da muss man sich einfach mal überlegen, wie viel Geld braucht der Mensch? Wie viel braucht eine Person? Wie viel kann sie abgeben? Es ist irgendwie, ich finde es manchmal so komisch, wie Leute mit unfassbar hohen Summen irgendwie noch mehr brauchen. Das ist einfach auch eine Einstellungssache.
Und dann kommen wir doch vielleicht mal zu dem zweiten Teil der Frage, wie viel wäre denn statistisch notwendig, um eben die ganzen Kosten zu decken.
Also hat er, glaube ich, anfangs erwähnt, so zwischen 500 Milliarden und
einer. Ist das sagt der Kritiker?
Nein. Pro Person. Das Existenzminimum in Deutschland wäre so rund 1000 Euro. Und wie viel würde man dann ansetzen für ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Ja, das wäre auch ein fairer Satz.
Da gibt es mehrere Theorien oder mehrere
Ideen. Am weitesten verbreitet sind 1000 Euro.
Bis 1200.
Weil es ist ja so, die 1000 Euro hast du, kriegt jeder. Und du kannst trotzdem noch arbeiten. Also es ist ja so, dass du einfach, du musst nicht in so eine Notlage fallen. Du musst nicht sagen, hey, verdammt, ich würde eigentlich gerne mich umdenken, mich umorientieren, was Neues versuchen.
Und du kannst zumindest deine Miete noch zahlen.
Genau. Da kommen wir doch dann in das Thema von, dass die Unternehmen quasi, oder die Leute dann noch weniger arbeiten wollen, oder beziehungsweise dann quasi in eine Egaleinstellung vielleicht reinkommen, dass sie dann vielleicht doch nicht mehr arbeiten wollen. Also, und die für die Unternehmen, wo es ohnehin schon hart ist, Ingenieure oder was auch immer zu finden, dann quasi jetzt mit dem Arbeitsmilieu jetzt quasi noch schwieriger Arbeitskräfte finden.
Also auf der einen Seite, klar, wie kann man das Ganze finanzieren? Und dann würde ich halt noch dazu sagen, es ist ja schließlich auch so, dass man auch wirklich mittelfristig das ökonomisch extrem sinnvoll wäre. Dadurch, dass das Gesundheitssystem entlastet würde, weil die Leute einfach insgesamt bewusster leben würden, sich gesünder ernähren würden, vielleicht auch eine höhere Bildung hätten, weniger Stress, dadurch auch wiederum ein entlastendes Gesundheitssystem,
richtig, ja.
Weniger Burnout-Fälle. Ja. Das ist ja eine, also die psychischen Krankheiten sind ja die eigentlich die Krankenkassen auch am meisten Geld kosten heutzutage.
Ja. Ja.
Gibt es auch Statistiken, oder die auch dann.
Kanada zum Beispiel, spät, ne? Das wurde auch Rutger Bregmann.
Später im Alter dann auch die schlimmen Krankheiten, also Herzversagen.
Ich würde
also
sagen, in Zeiten von Corona würde so ein bedingungsloses Grundeinkommen quasi schon unterstützend helfen, eigentlich.
Also,
definitiv.
Genau, also das ist jetzt wieder ein anderer Punkt, ne? Ob man das jetzt so ad hoc macht oder ob man es erstmal auf regionaler Ebene, wie es andere Länder versucht haben, versucht.
Nee, aber das wären die Benefits.
Gesundheitskosten, aber auch, wie kann sich das auch noch amortisieren, dass halt durch das Konsumieren, jemand, der Geld hat, der kann es auch ausgeben.
Genau.
Ich meine, das haben wir, das Thema hatten wir zum Beispiel von Georg Schramm.
Ja.
Da gab es so eine Beispielrechnung, was kostet ein Arbeitsloser, über zwischen, was weiß ich, 25 bis 55 Jahren zum Beispiel, was kostet ein Arbeitsloser? Und warum gibt man ihm das Geld nicht gleich? Mhm. Und zwar in den Monatskosten. Mhm. Der Typ ist nicht in diesem Dauer-Stress-Modus, irgendwelche komischen Maßnahmen zu bringen beim Arbeitsamt. Du kannst selber ein Lied davon singen, das ist echt übel. Also ich hab Beiträge gesehen, da wurden die irgendwie zum Kamelstreichen oder sowas gebracht und haben sich auch gedacht, was soll mir das jetzt in meine Arbeitswelt bringen? Also die werden teilweise gedemütigt. Und das kann es halt nicht sein. Das sollte kein Bestrafungssystem sein, sondern ein Motivationssystem sein.
Und die Leute sind ja auch stigmatisiert.
Genau, das ist auch so eine Stigmatisierung, definitiv. Also dieses Fallbeispiel, das fand ich schon ganz interessant. Also das ist ja quasi, da sagt man totes Humankapital, das ist ja eigentlich so ein Unwort des Jahres gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2015 oder so. Und,
braucht man sich nur ausmalen, was ist mittelfristig und langfristig also, für Konsequenzen.
Kannst du Leuten auch gleich das Geld geben, wenn sie dann so viel kosten und dann eben diese Direktinvestitionen mal sehen, dass die Rendite dann für den Staat viel höher ist. Also der rechnet dann was aus, das ist total interessant. Statt 5,5 dann irgendwie 60% Rendite. Das ist ein sehr interessantes Fallbeispiel, wir werden das auch wieder verlinken. Mhm. Kann man sich selber angucken.
Ja.
Genau, aber jetzt abschließend zu dem Punkt.
Was ich noch anfügen wollte, merkt ihr, was du jetzt gerade sagen wolltest? Also wir leben jetzt auch in Zeiten, wo viele auch nochmal vielleicht ein alternatives Einkommen haben wollen, sich vielleicht auch selber, also selbstständig machen wollen, vielleicht nebenbei noch irgendwas starten oder so. Und gerade dafür ist es doch auch wunderbar, wenn man eine Art Grundeinkommen hat, eine Möglichkeit hat, sich weiterzubilden.
Ja, klar.
Und dadurch letzten Endes aber auch wieder einen Mehrwert für die Gesamtwirtschaft bietet. Weil das geht ja auch in der Wirtschaft nicht verloren, man zahlt ja die Steuern auch trotzdem.
Genau, jemand, der Geld hat, konsumiert
mehr, das ist gut für den Binnenverkehr, einfach allgemein würde das die Wirtschaft dann auch wiederum ankurbeln, wenn man mehr Menschen hat, die aktiver an dem ganzen Geschehen auch teilnehmen.
Genau, und abschließend wollte ich nur sagen, weil ich den Punkt noch aufgeschrieben habe, wie man noch Geld bezieht, ne? Wie man kann man das bezahlen, strengerer Umgang mit Steuerflucht, das ist ganz wichtig. Also das mhm. ist, jeder soll seinen Beitrag mhm. zahlen. Das ist, der Staat ist dafür da, dass er uns hilft. Dass er, das ist halt ein Sozialstaat, ein Rechtsstaat.
Das ist ein schwieriges Thema für dich, Madden, ich weiß.
Und, aber,
Staat.
Steueroase, ich weiß.
Oh, Steueroase, Briefkasten,
von den Banken bei dir einfach, in der Schweiz.
Und der Briefkasten, der schon voll.
In der Weltgemeinschaft, wir müssen ja mal aufpassen, als Weltgemeinschaft dieses Thema angehen und nicht irgendwie das auf Nationen bezogen. Ne? Das ist das Problem, das müsste man gemeinsam, also die ganzen nationalen Interessen müsste man überwinden, weil das ist kontraproduktiv. Mhm. Das heißt, in der Gemeinschaft sind wir stark und können das verhindern.
Dies war nun der erste Streich. Und hat es dir nicht gereicht, so folge auch dem zweiten Streich. Viel Spaß! Ja, und wenn dich das Thema interessiert hat, dann klicke nun zum zweiten Teil zu diesem Thema.